Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt an diesem Punkt angekommen sind und dass es jetzt startet. Endlich. Das Training, auf das wir jetzt ein Jahr lang zugegangen sind, es startet. Und ich freue mich riesig, weil ich wirklich glaube, dass Gott in unserem Land etwas vorhat. Und dass er Dinge umsetzen möchte, für die viele von uns vielleicht auch schon sehr viele Jahre lang beten. Und das zu erleben, ist immer das Schönste, wenn Gott auf das antwortet, was er uns ins Herz gelegt hat und was wir dann erwarten. Ich möchte gerne beginnen heute Morgen mit einem kurzen Gedanken mit euch zusammen, mit dem Blick nach vorne. Was erwartet uns in diesem Jahr? Was ist eigentlich das Ziel? Wo wollen wir hin? Warum machen wir dieses ganze Training? Wir haben das ja überschrieben. Blue Flame Training, ein Training im Leben im Geist. Und das ist ja so ein Begriff, der klingt ja schon so kanaanäisch fromm oder vielleicht auch esoterisch, je nachdem, von was für einem Hintergrund man so kommt. Leben im Geist, was meinen wir denn eigentlich damit? Und wir haben dieses Wort ausgeliehen von Paulus, der in Galater 5, Vers 25 schreibt, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Das ist die neue Genfer Übersetzung. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Also an alle Freunde des Interaktiven, ich möchte gerne damit einmal gleich anfangen. Lasst uns doch diesen Satz mal auswendig lernen. Im Hier und Jetzt. Und ihr dürft jetzt alle mal in euren Austragungsorten und genauso hier, ihr dürft einfach mit mir mit diesen Vers mal aussprechen, laut aussprechen. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und weil es so schön war, machen wir es gleich nochmal, damit es ein bisschen hängen bleibt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Es gibt ja verschiedene Übersetzungen. Wenn wir in die etwas älteren Übersetzungen schauen, dann steht da sowas wie, lasst uns im Geist wandeln. Und das ist vielleicht auch etwas, wovon viele von uns eher geprägt sind, von dieser Sprache. Aber das Problem ist ja oftmals, ich fange gleich mal mit Problemen an, dass wir sehr, sehr viele Sachen wissen, uns viele Phrasen so ganz vertraut sind, aber sie sich uns gar nicht erschließen in unserem Leben. Wie wandelst du denn im Geist? In deinem Alltag? In deinem Büro? In deiner Ehe? In deiner Gemeinde? Und manchmal sind dann andere Übersetzungen total hilfreich. Und da gibt es Übersetzungen, die sagen, halte Schritt. Halte Schritt mit dem Heiligen Geist. Laufe im Gleichschritt mit dem Heiligen Geist. Oder halte deine Schritte im Gleichschritt, im Gleichtakt mit dem Heiligen Geist. Das ist, wo wir hinwollen. Es geht also um zwei Fakten, wie dieser eine Vers uns schon ganz deutlich zeigt. Erstens, es geht darum, dass wir überhaupt ein neues Leben vom Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist erhalten haben. Und es geht zweitens darum, dass wir dann dieses neue Leben auch ganz und gar unter seiner Führung und aus seiner Kraft heraus leben. Und natürlich geht das Zweite nicht ohne das Erste, völlig klar. Und diese beiden Fakten sind beides Voraussetzungen für echte Nachfolge. Wir reden ja von Jüngerschaft. Wir sagen, es ist ein Training in Jüngerschaft, in das wir in diesem Jahr hineinsteigen wollen und in dem wir vorwärts gehen wollen. Und ein Training in Jüngerschaft setzt voraus, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir aus seinem Geist heraus leben. Und genau deswegen beschäftigen wir uns damit. Es geht nicht um Wissen. Ich will das ganz klar sagen. Es geht nicht um Wissen. Und deswegen besteht dieses Training auch nicht nur aus Trainingssamstagen, in denen ihr vollgeballert oder zugeballert werdet mit Lehre, sondern es besteht aus diesen zwei Bausteinen und beinhaltet auch die Kleingruppen, in denen es möglich ist oder dieser Raum geschaffen werden soll, in dem Dinge wirklich praktisch umgesetzt werden können. Es geht nicht um Wissen, aber Wissen ist natürlich auch notwendig, denn wir können nur tun, was wir wissen, aber das Wissen ist nicht das Ziel. Arno Backhaus hat einmal gesagt, in einem anderen Zusammenhang, manche Menschen verpassen den Himmel um genau 45 Zentimeter. nämlich den Abstand zwischen Kopf und Herz. Vielleicht sind das bei dir auch 47 Zentimeter oder nur 35, aber ich glaube, das Problem betrifft nicht nur Menschen, über die Arno Backhaus hier redet, die irgendwie keinen Bezug zum Glauben finden, sondern ich glaube, dieses Problem betrifft uns oftmals auch, dass wir sehr viele Dinge wissen. Wir wissen sie. Aber diese Dinge machen nichts mit unserem Leben. Sie haben keinen Einfluss. Wir können fromm reden, aber wir handeln nicht danach oder unser Leben spiegelt das nicht wider. Und das ist die große Frage. Die große Frage ist, ob das, was wir wissen, tatsächlich zu unserer Lebensrealität geworden ist. Ganz praktisch in unserem Alltag, in unserer Familie, in unseren Beziehungen, in unseren Gemeinden, da ist das ja oftmals am schwierigsten, in den Beziehungen, in unseren Gemeinden, in unserem Berufsalltag und alles, was unser Leben so ausmacht. Die Frage ist also, ob wir wirklich ein neues Leben empfangen haben. Ich will das nochmal wiederholen. Die Frage ist, ob wir wirklich ein neues Leben empfangen haben durch den Heiligen Geist. Aber ob wir dann auch gelernt haben oder im Begriff sind, im Training sind, das zu lernen, dieses neue Leben, das wir haben, auch zu leben. Es geht also um die Frage von alt zu neu. Es geht um die Frage, ob wir ein neues Leben erhalten haben durch den Heiligen Geist und ob wir in diesem neuen Leben leben, ob das wirklich unsere Lebensrealität widerspiegelt. Das ist das Ziel dieses Trainings, dass wir dort hineinkommen, dass wir in echte Nachfolge hineintreten. Jesus ruft uns in Jüngerschaft, auch so ein frommes Wort. Was bedeutet es denn, ein Jünger zu sein? Ein Jünger zu sein bedeutet, ein Nachfolger zu sein. Ich folge jemandem nach, ich laufe hinter jemandem her, ganz dicht. Und wenn er sich bewegt, bewege ich mich auch. Und was er tut, das tue ich auch. Und ich werde immer mehr von dieser Person, der ich hinterherlaufe, geprägt, sodass ich anfange, so zu denken und so zu sprechen und so zu handeln wie diese Person, Jesus, der wir nachlaufen. Das Ziel ist, dass wir durchbrechen zu einem erfüllten Leben, zu einem Leben, das wirklich ein Leben in Freiheit ist, in allen Bereichen unseres Lebens. Und zu einem Leben, das wirklich Jüngerschaft ausdrückt, das sich nicht mehr um sich selbst dreht, sondern das völlig in seiner Bestimmung steht, sodass wir auch andere zu Nachfolgern machen. Warum so ein Training? Warum ist das nicht selbstverständlich? Warum sind wir nicht alle an diesem Punkt? Ich glaube, die meisten von euch werden wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, dass wir alle, sehr viele Menschen, vielleicht sogar manchmal mehr solche Menschen als andere kennen, die ihr ganzes Leben lang immer mit Problemen kämpfen. Menschen, die aus Problemen scheinbar überhaupt nicht rauskommen. Und dass wir oftmals mehr Menschen kennen, die an Problemen zu kleben scheinen, als solche Menschen, auch in unseren Gemeinden, die wirklich stabil sind und die das, was Nachfolge und Jüngerschaft meint, ein Leben aus dem Geist, tatsächlich leben und es so authentisch leben, dass andere sich daran orientieren können. Warum ist das so? Manche Menschen kommen aus Problemen einfach nicht raus, trotz lebenslanger Seelsorge sogar oftmals. Und es ist sehr wichtig, wenn wir über Jüngerschaft nachdenken und darüber nachdenken, wie wir auch andere Menschen zu Jüngern, zu Nachfolgern machen können, dass wir es lernen zu unterscheiden, worin diese Probleme sich eigentlich begründen. Warum ist das so? Da gibt es die Menschen, die immer in dieser Opferrolle sind, um nur mal so ein paar Beispiele zu nennen. Menschen, aus deren Mund immer nur kommt, ja, die Umstände. Die sind wieder so schlecht, die sind schuld. Oder andere Menschen sind schuld. Dann gibt es die Kategorie der unversöhnten Menschen. Vielleicht schon 100 Jahre lang Christ und in einer Gemeinde eingebunden, aber immer unversöhnlich mit dem Leben und vor allen Dingen mit anderen Menschen. Sie sind nachtragend, nachtragend. Man trägt jemandem die Schuld hinterher. Wer ist da der Belastete? Sie kommen nicht zur Ruhe. Ja, ich vergebe ja. Aber dann diese Schuld, dieses eigentlich doch nicht vergeben können, holt einen immer wieder ein. Und es hält vor allen Dingen nicht an. Und ein tief sitzender Ärger, Wut, Schmerz, Recht haben müssen in dieser Situation, all diese Dinge bekommen immer wieder die Oberhand. Und so weiter und so fort. Ich könnte lauter Kategorien von Menschen aufzählen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bestimmt kennt ihr auch Menschen, denen das so geht. Vielleicht sagt ihr auch, ja, im Grunde bin ich auch selber betroffen in dem einen oder anderen Punkt. Aber wenn wir Menschen helfen wollen, wenn wir Menschen begleiten wollen, wenn wir Menschen in Nachfolge hineinführen wollen und wollen, dass es in ihrem Leben gut läuft, rund läuft, gesund läuft, dann ist es wichtig, dass wir auch die richtige Diagnose erstmal stellen können, bevor wir entscheiden, welche Therapie diese Person denn braucht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unterscheiden lernen, was ist denn eigentlich die Ursache der Probleme? Und wisst ihr, oftmals sind das gar nicht die tiefschürfenden seelsorgerlichen Probleme. Die gibt es, ohne Frage. Aber oftmals sind es einfach fehlende Grundlagen in unserem Leben, in unserem geistlichen Leben. Und die Frage ist, als wir zu Jesus gekommen sind, haben wir da eigentlich wirklich gelernt, unser Haus nicht mehr auf Sand zu bauen, unser Lebenshaus, sondern auf Fels, auf diesen Felsen Jesus Christus. Wenn das Fundament eines Hauses nicht stimmt, dann ist es immer gefährlich, darauf zu bauen. Und da muss nicht erst ein Erdbeben passieren, damit wir das verstehen. Und natürlich ist es in unserem geistlichen Leben ganz genauso. Wenn die Grundlagen unseres geistlichen Lebens nicht vernünftig gelegt worden sind, dann wird natürlich immer alles andere, was wir darauf aufbauen, wackeln. Und es ist eine ganz schön provokative Frage. Ich weiß nicht, ob ihr das da so schon raushört. Es gibt ja diese Menschen, die schon 100 Jahre Christ sind, die schon in der Gemeinde geboren sind. Ja, die deswegen Christen sind, weil sie in der Gemeinde geboren sind, so wie deswegen ein Auto ist, weil es in der Garage steht. Und wenn ich in der Garage geboren worden wäre, wäre ich aber kein Auto. Also ihr versteht diesen Witz. Wenn so ein gestandener Christ vor uns steht, ein Mensch, der, sagen wir mal, 40 Jahre Christ ist, jetzt Spaß beiseite, und er kämpft mit Problemen und kämpft mit Problemen, wer wagt denn, bei diesem Menschen diese Frage tatsächlich zu stellen und zu sagen, sag mal, kann es sein, dass die Grundlagen, das Fundament in deinem geistlichen Leben nicht ordentlich gelegt worden ist? Also ich gehöre auch zu diesen Menschen, die schon 40 Jahre Christ sind und deswegen habe ich mich auch für diese Zahl entschieden. Werdet ihr von mir öfter mal hören. Ja, vielleicht sind wir schon 40 Jahre Christ. Und dennoch kann es sein, dass bestimmte Dinge in unserem Leben nicht stimmen. Dass bestimmte Dinge in unserem Leben nicht funktionieren. Ja, es kann sein, dass bestimmte Grundlagen in unserem Leben nicht vernünftig gelegt worden sind. Und dann wird es nichts bringen, eine Seelsorge lebenslang anzusetzen. Ja, weil wir die richtige Therapie brauchen für das Problem, das wir haben. Und manchmal ist es so, dass wir tatsächlich den Blick nochmal neu auf die Grundlagen richten müssen und fragen müssen, ist das Fundament fest? Oder gibt es da noch mal irgendwas nachzubessern? Und dazu möchte ich euch wirklich auch ermutigen. Und dann gibt es natürlich andere Dinge zu berücksichtigen. Menschen befinden sich ja auch in verschiedenen Wachstumsphasen. So wie es im natürlichen Leben auch ist, kann ich doch nicht von jedem Menschen das Gleiche erwarten. Ich kann nicht erwarten, dass jeder Mensch da, wo er steht, das Gleiche bringt, sozusagen. Stellen wir uns ein kleines Kind vor und daneben einen erwachsenen Menschen. Ich werde doch von einem kleinen Kind nicht dasselbe erwarten wie von einem erwachsenen Menschen. Natürlich nicht. Ich berücksichtige sein Alter und ich werde altersgemäß von diesem Kind nur erwarten, was dazu passt. Und natürlich ist es in unserem geistlichen Leben ganz genauso. Wenn jemand gerade erst Christ geworden ist, wenn jemand gerade noch dabei ist, die Grundlagen zu lernen, dann wird diese Person natürlich mit anderen Problemen kämpfen als jemand, der 40 Jahre oder 100 Jahre Christ ist. Und natürlich können die Ursachen für Probleme auch noch ganz woanders liegen. Es gibt auch handfeste dämonische Ursachen. Und das braucht Gebet und das braucht Befreiung. Und es gibt natürlich Probleme, die eine Seelsorge oder eine Therapie sogar brauchen, damit Dinge, die zerbrochen sind, auch vernünftig aufgearbeitet werden können und der Mensch dann wieder richtig hingestellt werden kann. Aber wenn wir die Ursachen nicht richtig unterscheiden, dann werden wir keinen Erfolg haben und vielleicht manchmal mit den Therapien, die wir versuchen, Menschen sogar noch mehr verletzen. Jüngerschaft. Jüngerschaft ist ein Wort, das auch dafür steht, dass wir danach schauen, auf was für Fundamenten stehen wir und auf was für Fundamenten bewegen wir uns vorwärts. Und deshalb dieses Training. Wir wollen uns ein Jahr lang beschäftigen mit Fundamenten. Wir wollen uns mit Bausteinen beschäftigen, die einfach wichtig sind, um uns so auf diese Schiene zu setzen, auf die richtige Schiene und uns in Fahrt zu bringen, damit wir wirklich Menschen sind, die Nachfolger Jesu sind. Die Nachfolger Jesu werden und die es dann aber auch für immer bleiben. Wisst ihr, oftmals ist Jüngerschaft ja so ein Begriff, den wir so mit Anfängertum verbinden. Ich weiß nicht, wie euch das persönlich geht. Jüngerschaft, ja. Für die, die gerade Christ geworden sind, die haben den Alpha-Kurs gemacht, vielleicht haben sie eine Entscheidung für Jesus gefällt, ja, dann brauchen sie Jüngerschaft. Ja, wir bringen ihnen so bei, wie geht ein frommes Leben? Oder wie sozialisiert man jemand fromm? Aber wenn Jüngerschaft irgendetwas nicht ist, dann das, was ich gerade gesagt habe. Denn es geht doch genau darum, Jesus ruft uns in die Nachfolge. Und er hat niemals gesagt, komm und folge mir nach, bis du die Grundlagen gelernt hast. Und dann mach dich selbstständig in deinem Business. Nein, Jesus hat gesagt, komm und folge mir nach. Und zwar bis zum Ende. Bis zum Ende. Das bedeutet Nachfolge. Und auf diesem Weg der Nachfolge, wo wir uns hinter Jesus her bewegen, wird die Tatsache, dass wir so eng an Jesus Fersen kleben, unser Leben verändern. Es wird uns verändern. Das bedeutet Jüngerschaft. Und es wird uns zu Menschen machen, die anfangen, authentisch zu leben und die anfangen, andere auf diesem Weg mitzunehmen. Und das ist das natürliche, das normale Outcome eines Lebens eines Nachfolgers. Stehen wir da? Wie oft ist es, dass wir bei Menschen eine richtige Schieflage erkennen können zwischen seinem Dienst, seinem frommen Dienst auch und seinem Charakter? Oder vielleicht kennst du das, dass du sonntags dich schon als Christ fühlst und vielleicht auch dienstags abends in deinem Hauskreis. Aber wenn du dann an deinem Bürotisch sitzt, an deiner Arbeitsstelle, du das Gefühl hast, Jesus, der Glaube, alles sehr weit weg. Und wie oft sehen wir das bei Menschen, wenn Krisen kommen, plötzlich bricht der Glaube weg. Wie oft haben wir das gesehen, wenn wir zurückblicken auf die Corona-Zeit, dass Gemeinden genau das gesagt haben. Menschen sind weggeblieben. Menschen haben plötzlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob ich eigentlich wirklich glaube. Ein Leben aus dem Heiligen Geist. Es bedeutet, wir binden uns an Gott. Wir binden uns an Jesus. Wir binden uns an die Führung des Heiligen Geistes. Und wir geben dem Heiligen Geist allen Raum in unserem Leben. Dass er alles in unserem Leben durchdringen kann. Dass er alle Bereiche unseres Lebens durchdringen kann. Und dass er immer tiefer gehen kann. Und wisst ihr, in der letzten Zeit, ich habe immer, wenn ich eine Zwiebel geschält habe oder einen Apfel geschält habe oder so in den letzten Wochen, habe ich daran denken müssen. Es ist ja so, manche Perfektionisten können ja so einen Apfel schälen, so dass die Schale so in einem Stück bleibt. Und man muss immer wieder rundherum schälen. Und man beginnt und wenn man einmal rum ist, dann würde man doch auch nicht sagen, jetzt bin ich fertig. Sondern nein, dann geht die zweite Runde los und die sitzt etwas tiefer. Und wenn ich dann wieder am gleichen Punkt angekommen bin, dann geht die dritte Runde los mit genau dem gleichen, an dem gleichen Apfel, an demselben Apfel. Und sie ist wieder etwas tiefer. Und die Zwiebel wäre auch ein gutes Beispiel. Eine Schicht nach der anderen. Wie sieht's aus bei dir? In wie tiefe Schichten ist denn das alles schon vorgedrungen, was die Bibel uns sagt? In wie tiefe Schichten ist das vorgedrungen in deinem Leben, was Gott in dein Leben schon hineingesprochen hat? Und ich glaube, sehr oft kranken wir daran, dass es einfach alles immer nur an der Oberfläche bleibt. Und dass wir nur so die erste Runde rumgeschält haben und dabei stehen bleiben. Ich möchte gerne etwas von mir selber erzählen. Ich habe viele Jahre lang schon eine Leitungsposition ausgeübt in einem christlichen Werk. Und ich glaube auch, es sind viele gute Dinge gewesen. Also wenn ich das so sage, dann will ich damit nicht sagen, alles war schlecht, was in den Jahren gelaufen ist. Überhaupt gar nicht. Es war gut. Es war richtig gut. Aber es hat einen Punkt gegeben in meinem Leben, der ganz, ganz, ganz viele Jahre zurückliegt. Da habe ich mich mal ganz grässlich überfordert gefühlt von Dingen, die Gott mit mir veranstaltet hat. Und weil ich mich so überfordert gefühlt habe, habe ich ein Stoppschild gezogen. Und ich habe gesagt, Gott, das kann ich nicht. Das ist mir einfach zu viel. Das überfordert mich. Und Gott, er achtet solche Dinge. Und er hat sozusagen an dem Punkt mich von der Leine gelassen. Oder gefühlt hat er mich von der Leine gelassen. Und dann ist mein Leben so weitergegangen. Und es sind mehrere Jahrzehnte ins Land gegangen. Und ich hatte immer das Gefühl, so ein unbestimmtes Gefühl, es gibt irgendwie mehr. Da ist etwas, wonach ich mich sehne, was ich schon mal geschmeckt habe, was mir irgendwie verloren gegangen ist. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl auch. Dann fängt man an zu beten. Herr, ich will zurück zur ersten Liebe. Oder man fängt an, sein Herz von innen nach außen zu kehren. Ja, wo ist die Sünde, die mich irgendwie hindert oder so? Und ich bin irgendwie nicht auf den Punkt gekommen. Und es sind viele, viele Jahre vergangen. Und eines Tages im Zusammenhang mit diesem Thema Leben im Geist, als wir so ein Seminar hatten bei uns und uns als Mitarbeiterschaft damit auseinandergesetzt haben in unserem Team, hat Gott plötzlich sehr deutlich zu mir gesprochen. Und es war so, als würde Gottes Finger wirklich so mitten durch alle meine Lebensschichten und Herzensräume gehen und genau da landen, an diesem Punkt, an diesem Moment, auf diesem Moment, den ich eigentlich schon fast vergessen hatte, der mir nicht mehr so richtig bewusst und präsent war. Diesen Moment, wo ich zu Gott gesagt habe, stopp, das überfordert mich. Und ich habe gemerkt, obwohl ich in dem Moment nicht so richtig wusste, worauf will Gott jetzt hinaus und wo führt mich das jetzt hin und so, aber ich habe gemerkt, das ist ein Punkt, da legt Gott jetzt seinen Finger drauf. Und wenn ich klug bin, dann gebe ich genau dem jetzt nach. Und dann habe ich zu Gott gesagt, okay, ich tue jetzt Buße, ich kehre um. Weil es war natürlich eine Aussage des Unglaubens, wenn ich vor dir stehe und zu dir sage, Gott, was du mit mir machst, ist nicht richtig, weil es mich überfordert. Und ich habe Buße getan, ich bin umgekehrt davon. Und von dem Moment an hat sich in meinem Leben radikal etwas umgedreht, radikal etwas verändert. Es war, als würde dieses Stoppschild aus dem Weg gezogen werden, sodass der Fluss wieder frei ist für alles, was Gott hineinfließen lassen will. Und ich habe gemerkt, ich konnte plötzlich meine gesamte Leitungsverantwortung, meine Leitungstätigkeit, aber auch mein gesamtes Leben in einer anderen Weise wieder bei dem Heiligen Geist anbinden. Nicht, dass ich ohne ihn gelebt hätte. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Und es ist mir ganz wichtig, das zu sagen, weil vielleicht geht es euch auch so. Ich war nicht vom Glauben weg, überhaupt gar nicht. Und es war auch nicht so, dass ich dem Heiligen Geist keinen Raum gegeben habe. Aber es gab einen Bereich meines Lebens, da habe ich mich von ihm abgekoppelt. Und dieser eine Bereich des Lebens hat einen immensen Einfluss gehabt auf andere Bereiche. Und ich glaube, das ist etwas, was uns sehr beschäftigt halten kann, wenn wir dann versuchen, Lösungen zu finden. Aber die Lösung ist eigentlich nur, zu Gott zu kommen und zu sagen, hier bin ich Herr, ich öffne mich für dich. Und ich mache dir wirklich alles auf. Ich mache dir mein Herz auf. Und du darfst eintreten. Du darfst in jeden Raum meines Lebens hinein. Du darfst jeden Bereich meines Lebens anfassen. Und dazu will ich uns wirklich ermutigen, in diesem Training, in diesem Jahr, dass wir diese bewusste Entscheidung treffen, Gott Raum zu machen. seinem Geist in uns Raum zu geben. Vielleicht wird es dir so gehen im Laufe dieses Jahres, dass du manchmal denkst, oh Mann, das ist mir alles zu hoch, das ist mir alles zu viel. Das überfordert mich, wie soll ich das denn schaffen? Vielleicht gehörst du auch zu der anderen Kategorie von Menschen, die vielleicht sagt, naja, bisher gab es ja nichts Neues. Kommt da auch nur irgendwas Neues? Das sind ja die ganzen alten Kamellen, die ich schon kenne. Wir glauben, dass Gottes Wort Kraft hat. Gottes Wort hat Kraft. Es hat die Kraft, direkt das zu tun, was es sagt. In dem Moment, wo du es hörst, kann das Wort Gottes in dir tun, was es sagt. Und das Einzige, was wir dazu tun können, ist, dass wir ganz bewusst aufmachen. Dass wir sagen, Gott, genau so soll es sein. Ich will, dass du in mir tust, was du tun möchtest. Und ich möchte eine Sache noch ganz stark betonen, jetzt am Anfang, in dieser ersten Session von diesem ersten Trainingstag. Bitte macht euer Appellohr zu. Wie viele Christen gibt es, die nach jedem Gottesdienst auf ihrem Platz sitzen, mit dem Kopf wackeln und sagen, ja, es war eine gute Predigt heute. Was davon genau kann ich dann jetzt mitnehmen, damit ich es dann so mitnehme und dann es im Alltag umsetze? Das ist gut gemeint, aber das ist eigentlich nicht das, wovon Gottes Wort spricht. Denn das würde bedeuten, Gott sagt dir etwas und fordert dich auf, dass du es aus deiner Kraft tust. Und exakt das ist es, worum es nicht geht. Und deswegen möchte ich das nochmal sagen. Höre nicht mit deinem Appellohr. Alles, was du hörst in diesem Jahr, höre es nicht mit diesem Ohr, das immer nur versteht, ich muss was schaffen. Nein, die gute Nachricht ist, wir reden von einer guten Nachricht im Neuen Testament. Die gute Nachricht ist, du musst es nicht schaffen, sondern Gott möchte es durch seinen Geist in dir selber tun. Möchtest du Gott den Raum geben, dass er mal etwas selber machen darf in deinem Leben? Dann bist du dazu eingeladen. Gottes Wort spricht nicht zu unserem Appellohr, möchte es nicht. Und es spricht auch gar nicht zu unserer Seele, zu unserem Verstand. Das darf alles mithören. Unsere Seele darf gerne mithören. Unser Verstand darf gerne mithören. Aber Gottes Wort möchte zu deinem Geist sprechen. Zu diesem neuen Leben, das dir geschenkt worden ist in Christus. Und Gottes Wort möchte deinen Geist direkt ansprechen und möchte ganz direkt in dir arbeiten. Von daher, du darfst dich entspannen. Öffne dein Herz und lass den Heiligen Geist doch einfach sein Werk tun. Durch sein Wort. Ich möchte gerne das Thema dieses Tages einleiten. Wir beschäftigen uns an diesem Tag heute mit der Frage, was das Reich Gottes eigentlich ist. Das ist ja auch so ein frommer Begriff. Was das Reich Gottes ist und was es mit unserem Leben zu tun hat. Wir sind berufen, in diesem Reich Gottes zu leben und das bereits im Hier und Jetzt. Und da kann man eine interessante Feststellung machen, damit möchte ich beginnen am Ende dieser ersten Session sozusagen. Das Evangelium, das Jesus gepredigt hat, unterscheidet sich in so mancherlei Hinsicht von dem, das wir verkündigen oder mit anderen teilen. Und ich will mal so in Klammern sagen, falls wir denn dieses Evangelium überhaupt mit anderen teilen. Aber das, was Jesus gepredigt hat, unterscheidet sich meistens ziemlich von dem, was wir anderen weitergeben. Denn Jesus hat gepredigt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Himmelreich oder das Königreich Gottes, es ist angebrochen. Wenn wir das Evangelium mit anderen teilen, wovon sprechen wir dann gewöhnlich? Das ist sehr unterschiedlich, wie Menschen das anpacken. Manche Menschen werden immer sagen, ja, Gott ist Liebe. Was ich dir jetzt mitteilen möchte, lieber noch nicht Gläubiger, der du keine Begegnung bisher mit Gott hattest oder keine Beziehung zu ihm. Ich möchte dir sagen, Gott ist Liebe. Er hat dich so lieb. Und das ist ja auch völlig wahr und das ist völlig richtig. Aber oftmals bleiben wir mit dem, was wir als Evangelium, als gute Nachricht an andere weitergeben, ganz weit zurück hinter dem oder sind weit entfernt von dem, was Jesus eigentlich gepredigt hat. Ich weiß nicht, wie ihr eure eigene Prägung so bezeichnen oder beschreiben würdet. Aber wir sind ja in unserer Gesellschaft insgesamt sehr individualistisch geprägt. Und wir stellen gewöhnlich den Menschen in den Mittelpunkt. Und viele von uns sind ja so eine logischen Christen oder so eine Verstandeschristen, wie immer man das bezeichnen sollte. Viele von uns haben sich ja mit dem Verstand bekehrt. Ja, wir haben da eines Tages auf unserem Stuhl gesessen, schon als Kind oder als Erwachsener, weil uns jemand eingeladen hat, egal. Und dann haben wir einer Predigt gelauscht, in der das Evangelium erklärt wurde. Und dann ist in uns ein innerer Film abgegangen. Ich karikiere das mal so ein bisschen. Ja, also wenn Jesus der einzige Weg ist, dann ist es ja eigentlich nur logisch, wenn ich auf diesem Weg gehe, oder? Und wenn es außer Jesus keine Rettung gibt und das die gute Nachricht ist, ja, dann ist es ja eigentlich nur logisch, dass ich die Konsequenz ziehe, mich dafür zu entscheiden. Und genau dieses Wort benutzen wir ja auch. Und es ist so eine Bekehrung oder eine Entscheidung, auch wenn sie uns emotional vielleicht total mitnimmt, die aber vom Verstand her geprägt ist, entschieden ist. Und wir nehmen das Evangelium, wir bringen das zu anderen auf die gleiche Weise oftmals. Und wir stellen dabei den Menschen voll in den Mittelpunkt. In unserem Evangelium kommt Gott zwar vor, aber meistens spielt er nur eine Nebenrolle und nicht die Hauptrolle. Denn dann sagen wir, ach, dieser arme Mensch. Weil wenn Jesus der einzige Weg ist und wenn dieser arme Mensch diesen Weg nicht findet, dann ist dieser arme Mensch ja verloren. Deswegen muss ich unbedingt das Evangelium zu diesem armen Menschen bringen, damit dieser arme Mensch nicht in Ewigkeit verloren ist. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Wo bleibt Gott in diesem Evangelium? Und wo bleibt das Königreich Gottes in diesem Evangelium? Ja, Jesus hat Menschen in seine Nachfolge gerufen. Und das ist total wichtig. Wir brauchen das, dass wir diesen Ruf selber hören und dass wir einschlagen und dass wir sagen, ja, ich will. Ich will dir mein Leben geben und ich will dir nachfolgen. Aber Jesus hat nicht nur Menschen in die Nachfolge gerufen, so ganz individuell, sondern er hat sie hineingerufen in sein Reich. Er hat gesagt, kommt her, folgt mir nach, kommt hinein in mein Reich. Das Himmelreich, das Königreich Gottes, das alles, meint alles das Gleiche, diese verschiedenen Begriffe. Es ist jetzt mit mir, mit meinem Kommen auf der Erde angebrochen. Das heißt, das Königreich Gottes ist jetzt da. Es ist nicht irgendwo ganz weit weg. Es ist nicht unerreichbar. Und es meint auch nicht nur die Ewigkeit im Sinne von nach unserem Tode. Sondern Jesus hat gesagt, das Himmelreich ist jetzt hier. Es ist mit mir gekommen. Es ist mit mir angebrochen auf dieser Erde. Und wenn wir so anschauen, was Jesus gepredigt hat, wie er Menschen hineingerufen hat in sein Reich, dann ist es immer im Zusammenhang mit seinem Reich, im Zusammenhang mit dieser Königsherrschaft, in der er der König ist und die mit ihm angebrochen ist. In Matthäus 9,35 heißt es, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen, er verkündete überall im Land die rettende, die gute Botschaft von Gottes Reich. Wohin er auch kam, heilte er die Kranken und die Leidenden. Er verkündigte, er predigte, er teilte die gute Botschaft von Gottes Reich. Und sofort hat sich das auch äußerlich sichtbar gemacht. Menschen wurden gesund, Menschen wurden befreit. Das Leben von Menschen wurde wiederhergestellt. Es kam wieder in Ordnung. Und das ist eine wichtige Frage, die wichtig ist, dass wir sie an uns selbst auch stellen. Das Evangelium, das unser eigenes Leben getroffen hat. Was war das eigentlich für ein Evangelium? Von was für einem Evangelium sind wir eigentlich geprägt bisher in unserem Leben? Ich würde gerne mit euch zum Abschluss dieser ersten Session ein bisschen Zeit nehmen, genau über diesen Punkt nachzudenken. Wo stehe ich eigentlich? Und wie weit ist das Evangelium eigentlich als ein Evangelium vom Reich Gottes in mein Leben hineingekommen? Was ist das Reich Gottes für mich? Ist das irgendwas Fernes? Oder habe ich das Reich Gottes schon entdeckt als etwas im Hier und Jetzt? Ich stehe jetzt hier so vor euch und ihr seht mich. Aber um mich herum befindet sich, unsichtbar für unsere äußeren Augen, das Reich Gottes. Und so ist es für jeden, der in dieses Reich Gottes hineingeboren ist. Ich bin eben nicht nur in ein neues Leben hineingeboren, sondern ich bin auch in ein neues Reich hineingeboren. In ein Reich, in dem Jesus der König ist und die Herrschaft über mich hat. Und in diesem Reich bewege ich mich. Und wenn ich mich bewege, dann bewegt sich sozusagen dieses Reich mit mir. Ich bin nicht mehr allein in dieser Welt, sondern das Reich Gottes umgibt mich. Denn ich bin hineingeboren in dieses Reich. Ich würde gerne, dass wir jetzt einfach so 5 Minuten Zeit nehmen, die letzten 5 Minuten, die wir haben. Und ihr dürft euch gerne einfach mal da, wo ihr sitzt, auch in allen Austragungsorten, einfach mal zu einem Nachbarn drehen, rechts oder links oder vorne oder hinten. Also nicht groß rumlaufen im Raum und sich erst groß organisieren, sondern einfach nehmt einfach irgendeinen Nachbarn, rechts oder links oder hinter oder vor euch und tauscht euch doch mal kurz darüber aus, wie weit das Reich Gottes eigentlich schon eine Realität für euch ist. Und dann segnet einander kurz oder betet kurz füreinander, ganz kurz, einfach, dass diese Dimension von Gottes Reich in unserem Leben richtig zunimmt. Und ich werde dann gleich von hier vorne abschließen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast. Wir danken dir dafür, dass du uns hineingerufen hast in dein Reich, damit wir Bürger deines Reiches sind und darin leben. Und Herr, das ist, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns, dass wenn wir von deinem Reich hören, wenn dein Wort über dein Reich spricht und das in unser Leben hineinspricht, dass es wirklich auf fruchtbaren Boden fällt. Und dass es anders als so in diesem Gleichnis vom Sämann beschrieben, dass es nicht unter die Dornen fällt oder auf irgendeinen Untergrund, wo es nicht aufgehen kann. Sondern Herr, wir wollen das sagen an diesem Morgen. Wir öffnen uns dafür, dass die Botschaft von deinem Reich, dass das, was du zu sagen hast darüber, dass du uns in dein Königreich versetzt hast, dass das in unserem Leben wirklich landen kann, dass es fußen kann, dass es wurzeln kann, dass es aufgeht und dass es unser Leben nimmt und dass es unser Leben wirklich verändert. Dass wir unser Leben ab diesem Tag wirklich leben als Bürger von deinem Königreich. Dass wir unser Leben leben ab diesem Tag als Menschen, die ganz tief verwurzelt sind in dir, in den Ressourcen deines Reiches. Danke, dass du zu uns redest. Danke für die Kraft, die dein Wort hat. Und danke, Herr, dass du dein Wort zu uns sprichst. Amen.